um 12, der Kurier bei NDR 2. Hier kommt Michael Latz.
Schönen guten Tag. Europäische Spitzenpolitiker treffen sich zu Flüchtlingsgipfel in Wien. Kämpfe um syrische Stadt Aleppo gehen weiter. HSV trifft in Fußball-Bundesliga auf Rekordmeister Bayern München. Und das Wetter, Sonne und Wolken wechseln sich heute ab. Es bleibt trocken, dazu höchstens 18 Grad auf Rügen und bis 23 Grad in der Grafschaft Bentheim.
Die Welt um 12. Der NDR 2 Kurier.
Mehr als 1 Million illegale Flüchtlinge aus der EU sofort in Lager stecken, am besten auf einer Insel oder irgendwo in Nordafrika, bewacht von Sicherheitskräften und dann dort weit weg vom schönen Europa in aller Ruhe über Asylanträge entscheiden lassen. So stellt sich Ungarns Premier Viktor Orban die Lösung des Flüchtlingsproblems vor. Mit diesem Vorschlag ist er heute zum Gipfel der Westbalkanstaaten nach Wien gereist. Beim letzten Treffen vor einem halben Jahr hatten Österreich, Serbien, Mazedonien und die anderen Länder entlang der Balkanroute beschlossen, die Grenzen für Flüchtlinge dicht zu machen. Clemens Fehrenkotte, NDR 2 Wien. Warum ist das Thema Flüchtlingskrise für diese Länder dann trotzdem noch nicht beendet?
Weil es nach wie vor weiter durchsickert, und zwar entlang der gesamten Grenze. Das sehen sehr viele Anrainerstaaten, auch die Regierungschefs, die hierher gekommen sind nach Wien. Ich gebe Ihnen einige Beispiele. In Mazedonien, die haben die Grenze zu Griechenland im Süden zwar abgeriegelt und zugemacht, aber es sind nach wie vor auch Leute, die legal rüberkommen wollen. Ferner geht es dann weiter hoch nach Serbien. In Serbien gibt es ungefähr 7000 Flüchtlinge, von denen die Behörden sagen, die sind einfach dort gestrandet. Die kommen nicht weiter, weil, Sie haben es zum Teil schon angesprochen, Ungarn komplett zugemacht hat. Und hier in Wien wird es darum jetzt gehen zu sagen, wir müssen ja einen Kompromiss finden. Gegenwärtig funktioniert den Deal, den wir gemacht haben vor einem halben Jahr. Da war ja die Bundeskanzlerin nicht dabei, die hat das kritisiert, aber profitierte auch davon. Dieser Deal funktioniert nicht.
Was bedeutet das für diese innereuropäischen Grenzen? Gibt es jetzt noch mehr Zäune und Abschottung?
Vermutlich ja. Denn der serbische Ministerpräsident hat auch angekündigt, hat gesagt, er sei zwar nicht für neue Zäune und Grenzen in Europa und vor allen Dingen auch nicht auf dem Balkan, aber wenn es nicht anders ginge, wenn hier in Wien es keine Vereinbarung gäbe, dann müsste auch er das machen. Er fände es zwar nicht gut, würde es aber das letztendlich befürworten. Ähnlich denkt auch Kroatien, ähnlich denkt auch Slowenien. Das heißt, es gibt sehr viele Ausstrahlmöglichkeiten, das Vorbild in Anführungsstrichen Ungarn nachzuahmen. Insofern, ja, darauf muss man sich einstellen.
Beim letzten Gipfel, da war Deutschland nicht eingeladen. Warum wollen die Balkanländer nun dieses Mal Kanzlerin Merkel mit am Tisch haben?
Aus zwei Gründen. Einmal als Moderatorin, denn es kommt ja unter anderem auch der griechische Ministerpräsident Tsipras, der hier in Wien jetzt auch da ist. Und Tsipras sagte vor seiner Abreise, er sagte, die Bundeskanzlerin ist für die Lösung des Problems von zentraler Bedeutung. Angela Merkel ist diejenige, die mir, dem griechischen Ministerpräsidenten, in der Frage am meisten helfen kann. Das ist das eine. Das zweite, sie muss auch mäßigend einwirken auf den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban, was sehr schwer sein wird. Aber der Konfliktstoff innerhalb der Balkan-Anrainerstaaten und Griechenlands, zusammen auch mit Österreich, ist sehr, sehr groß. Und insofern haben wir gesagt, wir brauchen hier ja die wichtigste Politikerin Europas bei dieser Konferenz.
Länder entlang der Balkanroute bereiten sich auf neue Flüchtlingswelle vor. Clemens Fehrenkotte, NDR 2 Wien. Sturmreif schießen, darum geht es nun offenbar in Aleppo. Seit 2 Tagen bombardieren syrische Regierungstruppen und ihre russischen Verbündeten nun die Rebellenviertel in der Millionenmetropole. Mehr als 70 Angriffe soll es gegeben haben und schon rund 100 Tote. Und schon bald sollen auch noch Bodentruppen in Aleppo kämpfen. All das zu einer Zeit, in der in New York bei den Vereinten Nationen gerade noch über Feuerpausen geredet wurde. Wie weit die Weltgemeinschaft von diplomatischen Lösungen inzwischen entfernt ist, das ist vergangene Nacht noch einmal deutlich geworden. Da haben Bundesaußenminister Steinmeier und sein russischer Amtskollege Lavrov über Syrien gesprochen.
Zwei Redner, zwei Wirklichkeiten, zwei syrische Wirklichkeiten. Es sei höchste Zeit, die Lektionen zu lernen und zu verhindern, dass Syrien in die Katastrophe abrutsche, so der russische Außenminister Sergei Lavrov vor den Vereinten Nationen. Die Katastrophe, das ist für ihn offenkundig nicht die jüngste Offensive der syrischen Regierung auf die Oppositionskräfte in Aleppo, begonnen ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, als in New York die Syrien-Unterstützergruppe erneut ergebnislos um eine Rettung der Waffenruhe rang. Vor allem der russischen Armee auf Bitten der legitimen syrischen Regierung ist es zu verdanken, dass der Kollaps der syrischen Souveränität und die Auflösung des Landes unter dem Ansturm von Terroristen verhindert werden konnte. Die legitime syrische Regierung unter Assad bedroht ausschließlich von Terroristen. Der deutsche Außenminister Steinmeier sieht das in seiner Rede kurz nach Lavrov ganz anders.
Während die Welt in New York um eine Feuerpause ringt, bombt Assad Aleppo weiter zu Trümmern. Das zeigt einmal mehr, das Assad-Regime kann und darf die Zukunft Syriens nicht bestimmen.
Tödlich, zynisch und abscheulich. Der deutsche Außenminister hat in seiner Rede vor den Vereinten Nationen den Luftangriff auf den UN-Hilfskonvoi in Syrien noch einmal scharf verurteilt. Nun sei es an Moskau, die Angriffe der syrischen Luftwaffe zu stoppen.
Gelingt uns das nicht, meine Damen und Herren, dann werden alle Bemühungen um eine politische Lösung für Syrien im Bombenhagel untergehen. Und schon deshalb müssen wir diese gescheiterten Bemühungen um eine Waffenruhe fortsetzen.
Der russische Außenminister dagegen richtet seine Forderungen an Washington. Die sogenannte moderate Opposition von Terroristen zu trennen, dafür liegt eine besondere Verantwortung bei den Koalitionskräften der USA. Trotz der Syrien-Katastrophe habe die Welt immer noch eine Wahl, so Steinmeier, der das Wort rund 20 Mal verwendete. Zwischen Resignation und Engagement, zwischen Abschottung und internationaler Zusammenarbeit.
Steinmeier fordert vor UN-Vollversammlung diplomatische Lösung für Syrien. Kai Clement, NDR 2 New York. Und das ist sonst noch wichtig. Union und SPD wollen offenbar gemeinsam Kandidaten für Bundespräsidentenwahl vorschlagen. Wie der Spiegel berichtet, haben sich Kanzlerin Merkel, SPD-Chef Gabriel und CSU-Chef Seehofer darauf geeinigt. Bundespräsident Gauck hatte Anfang Juni bekannt gegeben, dass er aus Altersgründen nicht für eine zweite Amtszeit zur Verfügung steht. Sein Nachfolger soll am 12. Februar von der Bundesversammlung gewählt werden. Labore in Niedersachsen führen mehr Tierversuche durch. Im vergangenen Jahr wurden knapp 339.000 Tiere für wissenschaftliche Zwecke benutzt. Das geht aus Zahlen des Landesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit hervor. Das ist ein Drittel mehr als noch 2014. Tierschützer kritisieren vor allem, dass wegen der Forschung im Bereich der Gentechnik mehr Tierversuche nötig sind. Holocaust-Überlebender Max Mannheimer ist tot. Er ist im Alter von 96 Jahren in München gestorben. Das hat eine Sprecherin der KZ-Gedenkstätte Dachau bestätigt. Mannheimer galt als einer der wichtigsten Zeitzeugen für die Jugendverfolgung im Dritten Reich. Seit Mitte der 80er Jahre hatte er zum Beispiel immer wieder vor Schulklassen über seine Erlebnisse berichtet. Werder Bremen hat's vorgemacht, nun könnte der Hamburger SV nachziehen. Nach einem Unentschieden und drei Niederlagen steht der HSV auf Platz 16 und Coach Bruno Labbadia damit extrem unter Druck. Und nun kommt heute ausgerechnet auch noch Angstgegner Bayern München nach Hamburg. Und zwar ungeschlagen in dieser Saison. Barbara Kietelhut aus der NDR 2 Sportredaktion. Der HSV wechselt ja ganz gerne mal früh in der Saison den Trainer. Warum hat Vereinsboss Dietmar Beiersdorfer nicht schon nach der Niederlage in Freiburg die Reißleine gezogen?
Weil keine Zeit war. Wir haben ja eine englische Woche in der Bundesliga und das Freiburg-Spiel war am Dienstag, also vor 4 Tagen erst. Und da wäre es selbst für jede Übergangs- oder Zwischenlösung echt knapp geworden, irgendwas zu bewirken. Da haben sich die Verantwortlichen vermutlich gedacht, lieber den Labbadia nochmal den Bayern, salopp gesagt, zum Fraß vorwerfen, als einen neuen gleich zu verbrennen mit dem schwerstmöglichen Gegner. Ein bisschen fies, finde ich, aber aus Vereinssicht durchaus logisch. Und vielleicht ist es auch mal wieder so, wie schon so oft beim HSV, es gibt keinen richtigen Plan B, sprich, sie haben noch gar keinen Nachfolgekandidaten an der Angel.
Wie stehen denn die Chancen, dass Bruno Labbadia nach diesem Spiel gegen die Überbayern dann doch noch Trainer beim HSV ist?
Ja, ich glaube, da gibt es so 4 mögliche Szenarien. Schafft Labbadia mit seinem Team das Wunder und gewinnt, dann bekommt er natürlich noch eine Chance nächste Woche in Berlin gegen Hertha. Bei einem Unentschieden auch, das wäre gegen die Bayern so gut wie ein Wunder. Eine knappe Niederlage wäre auch noch ganz gut und Labbadia könnte in die Trainerverlängerung gehen. Bei einem Debakel allerdings, wie schon so oft in den letzten Jahren gegen die Bayern, ein schönes 0:5 oder 0:8 oder so, da ist Labbadia aus meiner Sicht weg.
Keine angenehme Situation also. Wie geht Labbadia damit um?
Mit Würde. Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel zeigte Labbadia echt Haltung, ließ sich nicht zu irgendwelchen beleidigten oder kritischen Bemerkungen oder Spitzen in Richtung Vereinsspitze hinreißen, sondern guckte den noch zahlreicher als sonst erschienenen Journalisten fest in die Augen und gab dieses ziemlich coole Statement ab.
Ich kann Ihnen sagen, dass ich komplett bei mir selbst bin, versuche auf die Dinge einzuwirken, auf die ich den Einfluss habe. Und das sind die Dinge, die wir jetzt machen. Und von dem her freue ich mich jetzt auf das Spiel gegen FC Bayern. Das ist das, wo das Augenmerk drauf liegt.
Die Fans jedenfalls haben diesmal keine rechte Lust, sich die nächste Trainerdämmerung beim HSV anzuschauen. Offenbar zum ersten Mal seit Jahren ist das Bayern-Spiel nämlich nicht ausverkauft.
Immerhin, Trainer Bruno Labbadia freut sich auf die Partie gegen die Bayern. Barbara Kietelhut aus der NDR 2 Sportredaktion. Alles zum HSV-Spiel gegen die Bayern und natürlich auch das Nordduell Werder gegen Wolfsburg und die übrigen Spiele ab 15 Uhr in der NDR 2 Bundesliga-Show mit Uwe Bahn.
Das war der NDR 2 Kurier um 12 mit Michael Latz.